Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn du in Berlin eine Wohnung suchst, dann kennst du diesen Wahnsinn. Man steht da mit 100 anderen Leuten im feuchten Treppenhaus und, naja, hofft einfach auf ein Wunder.
Und zahlt am Ende ein Vermögen.
Genau. Auf jeden Fall, für unsere heutige tiefgehende Analyse haben wir uns mal verschiedene Konzeptpapiere und Marktdaten angeschaut. Unsere Mission für dich ist es, herauszufinden, ob und wie dieser sogenannte dritte Weg des Wohnens funktioniert.
Ein sehr spannendes Konzept.
Ein Weg, der dir nämlich Sicherheit verspricht, ganz ohne, dass du direkt einen massiven Kredit für einen Hauskauf aufnehmen musst.
Genau dieses Hintertürchen existiert tatsächlich, wird aber erstaunlich oft übersehen. Wir sprechen hier über die Wohnungsbaugenossenschaft.
Mhm.
Was hier wirklich faszinierend ist, sobald du diesen Weg gehst, bist du eigentlich kein klassischer Mieter mehr. Du wechselst quasi die Seiten und wirst Miteigentümer und Mitglied einer großen Gemeinschaft.
Also Miteigentümer statt Mieter, das klingt ja auf dem Papier erstmal super. Aber was heißt das konkret für dein Konto am Monatsende?
Das ist die große Frage.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, naja, wie bei so einem exklusiven Club. Man drückt dem Türsteher da nicht einfach nur Eintritt in die Hand, also so als klassische Kaution, sondern man kauft sich Anteile am Clubgebäude selbst.
Ja, der Vergleich passt wirklich perfekt.
Und weil dir ein Teil des Clubs gehört, bestimmst du halt auch mit, wer da die Getränke ausschenkt.
Exakt. Und dieser Club, der lohnt sich finanziell enorm. Also wenn wir uns die Marktdaten aus dem Jahr 2019 mal ansehen, da lag die durchschnittliche Netto-Kaltmiete bei Genossenschaften in Berlin bei 5,66 Euro pro Quadratmeter.
Warte, 5,66 Euro?
Ja, genau.
In Berlin? Das ist ja völlig absurd. Wie funktioniert das denn wirtschaftlich? Ein privater Vermieter würde da doch sofort die Miete anheben, um seinen Gewinn zu maximieren.
Auf jeden Fall. Aber genau das ist der entscheidende Unterschied. Private Immobilienfirmen, die arbeiten ja gewinnorientiert. Die müssen Renditen an Aktionäre oder Investoren ausschütten, oft auch getrieben durch Spekulation.
Ah, okay.
Genossenschaften hingegen, die arbeiten nach dem reinen Kostendeckungsprinzip. Die Miete muss nur hoch genug sein, um das Gebäude zu betreiben, Kredite zu tilgen und eben Rücklagen zu bilden.
Da zieht also niemand Profit raus.
Ganz genau. Jeder Cent, der übrig bleibt, der fließt direkt in die Gebäude zurück. Deshalb sind rund 85% des genossenschaftlichen Bestandes in Berlin auch komplett modernisiert.
Wahnsinn, aber okay, das klingt jetzt ehrlich gesagt fast zu gut, um wahr zu sein. Billig, modernisiert, sicher, da muss es doch einen Haken geben.
Den gibt es natürlich.
Man hört ja ständig von diesen endlosen Wartelisten. Lass mich raten, man versauert erstmal 10 Jahre auf so einer Liste oder muss ein kleines Vermögen für diese Clubanteile auf den Tisch legen, richtig?
Tja, da sprichst du genau den bunten Punkt an. Das System hat definitiv ein massives Nadelöhr. Weil das Modell halt so extrem attraktiv ist, sind die Wartezeiten oft lang. Und viele Genossenschaften verhängen immer wieder richtige Aufnahmestopps.
Dachte ich mir fast.
Die nehmen dich dann wirklich nur auf, wenn zufällig eine exakt auf dich passende Wohnung frei wird. Aber die Daten zeichnen nicht nur ein schwarzes Bild.
Okay.
Jedes Jahr werden in Berlin etwa 5000 Genossenschaftswohnungen neu vermietet.
Und die Hälfte davon geht tatsächlich an absolute Neumitglieder.
Die Tür ist also wahnsinnig schwer, aber sie ist nicht verschlossen.
Krass, also die Hälfte. Und was ist mit dem Geld für diese Anteile? Da reden wir doch sicher über Tausende von Euros, die man da vorstrecken muss.
Man muss Geschäftsanteile kaufen, das stimmt schon. Aber das ist kein verlorenes Geld. Diese Anteile, die ersetzen in der Regel einfach die übliche Mietkaution von 3 Netto-Kaltmieten.
Ah, verstehe. Man zahlt also nicht beides.
Richtig. Der Clou ist nämlich, es handelt sich um eine verzinsliche Wertanlage. Du gibst das Geld nicht einfach ab, sondern legst es quasi an. Du bekommst oft eine jährliche Dividende und beim Auszug erhältst du die komplette Summe einfach zurück.
Okay, die finanzielle Einstiegshürde ist also im Grunde ein cleveres Investment und keine reine Schikane. Was ich aber fast noch spannender finde, ist das Ganze drumherum.
Absolut. Da gibt es einige Vorteile.
Eben. Das Modell bringt ja scheinbar Boni mit sich, von denen normale Mieter nur träumen können. Da gibt es Genossenschaften, die haben eigene Gästewohnungen. Wenn dich jemand in Berlin besucht, mietest du die einfach günstig an, statt ein teures Hotelzimmer zu zahlen.
Ja, das ist super praktisch.
Oder diese Nachbarschaftsfonds für Kiezprojekte, Handwerkskurse oder sogar eigene Chöre, wie diese Al-Farabi-Musikakademie.
Diese Angebote sind wirklich toll, aber Sie alle zahlen eigentlich auf den viel tieferen Nutzen dieses Systems ein, und zwar auf das lebenslange Wohnrecht.
Das ist natürlich ein riesiger Faktor.
Der größte überhaupt. Das ist der stärkste Schutz, den du auf dem Wohnungsmarkt haben kannst. Eine normale Immobilienfirma kann dir wegen Eigenbedarf kündigen. Eine Genossenschaft kann das nicht. Du bist absolut sicher vor Verdrängung.
Das nimmt wahnsinnig viel Druck aus dem Alltag.
Auf jeden Fall. Und Genossenschaften verwalten in Berlin immerhin knapp 190.000 Einheiten. Das sind rund 11,5% des gesamten Berliner Mietmarktes.
Ach echt? So viele?
Ja, das ist längst keine Nische mehr. Das ist ein riesiger Faktor, der die gesamte Stadtstruktur stabilisiert, weil die Menschen dort einfach langfristig Wurzeln schlagen können.
Wenn man das so hört, dann ändert sich für dich eigentlich die komplette Strategie für die eigene Wohnungssuche.
Wie meinst du das genau?
Naja, man hechelt nicht mehr dem nächsten kurzfristigen Mietvertrag hinterher. Dieses Wissen hilft dir strategisch in Jahrzehnten zu denken, nicht in Monaten. Es geht da ja um langfristige Lebensqualität.
Stimmt absolut. Und wenn man sich das alles mal in Ruhe ansieht, dann bleibt am Ende eigentlich nur eine sehr große Frage im Raum stehen.
Und die wäre?
Wenn dieses dezentrale gemeinschaftliche Modell es schafft, 11,5% des hart umkämpften Berliner Mietmarktes so effektiv vor Spekulation zu schützen, warum ist dieser Ansatz dann nicht längst der globale Standard für die Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert geworden?